Prüfungsangst vor dem Abitur. Was verbindet Sie denn ganz persönlich mit diesem Thema Prüfungsangst? Ihr Abitur dürfte ja ein paar Jahrzehnte schon zurückliegen.
Mein Abitur beginnt übermorgen, wenn wir Premiere haben. Ich habe wahnsinnige Prüfungsängste nach wie vor und ich träume auch noch vom Abitur. Obwohl ich es nie gemacht habe und es auch nicht könnte, kann ich es auch im Traum nicht. Und dieses Versagen in dieser Leistungsgesellschaft ist ein wichtiges Thema für uns. Und das Zweite, was noch aufregender ist, worüber wird geprüft? Über eine vergangene Zeit, das 20. Jahrhundert. Und schon das liegt uns so nah und trotzdem so fern, dass wir nur vermoderte und verkommene Archivare, Magazine finden und alles verschimmelt und verfault. Es ist trotzdem kein Pessimismus, es ist sehr humorvoll, diese ganze Theaterszene. Aber ich bin leider sehr erschöpft, weil wir hatten so intensiv bis eben Probleme und Proben und alles fängt mit P an.
Verstehe, und es ist einfach dieser Humor vor dieser doch ganz ernsten Aussage, die Sie am Anfang ja schon getroffen haben. Sie, Achim Freier, scheinen derzeit Sachwalter italienischer Opernkomponisten zu sein. Salvatore Sciarrino bei den Wiener Festwochen, letzte Woche Luci mie traditrice, jetzt Un esame di mezzanotte von Lucia Ronchetti. Ist das Zufall oder bieten diese beiden italienischen Musiktheaterkomponisten dem Regisseur etwas Besonderes?
Ich habe mir diesen Sciarrino ausgesucht. Hinterhäuser fragte, ob ich Wiener Festwochen gerne mal wieder was machen möchte. Und da habe ich ihm diese Oper vorgeschlagen. Er sagt, siehste, das wollte ich Ihnen auch vorschlagen. Ich liebe den Sciarrino sehr. Das war ein großes Erlebnis, das erste Mal zu hören. Da fing wirklich ein neuer Ansatz von Oper an durch ihn, was die zeitgenössischen Komponisten, die nur eine Oper schreiben in ihrem Leben, natürlich nicht schaffen. Sciarrino ist ein Opernkomponist und hier haben wir es bei Ronchetti wieder mit einer Begabung zu tun, die unglaublich theatralisch ist und reich. Da besteht sogar das Theatralische, dass man nichts macht auf der Bühne und dadurch entsteht Theater. Das ist ein großes Phänomen und eine reiche, wunderbare Musik. Die habe ich halt entdeckt vor einigen Jahren und als ich hörte, hier wird eine Ronchetti vielleicht uraufgeführt, habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen. Und so folgt man meinen Wünschen.
Das steht auch einer Regielegende, wie Sie es sind, durchaus zu. Sie sind Uraufführungsregisseur vieler Werke gewesen. Ich sage nur Lachemann, Sciarrino eben auch. Sie haben sich einen Namen gemacht mit abstrahierenden, streng gezeichneten Inszenierungen. Große Klassiker auch hier am Nationaltheater in Mannheim. Ich erinnere mich an Ihre Cherubini Medea, da war ich nämlich da, Sänger hinter starren Säulengestalten. Hat mich ungemein beeindruckt, diese Gewalt des Bildes. Jetzt dieses Groteske. Bizarre Albtraumstück, das etwas von einem, ich sag jetzt mal, Stegreif Commedia dell'Arte Theater hat. Das muss ja alles beweglich sein. Ist das eine Herausforderung der besonderen Art für Achim Freier?
Es ist immer eine Herausforderung, eine Uraufführung zu machen, weil man möchte erst mal das Werk präsentieren und leben lassen und sich verkörpern lassen und nicht noch mit eigenen Deutungen dazwischen kommen. Und ich versuche, allen Regieanweisungen und Ideen zu folgen, die im Libretto stehen.
Ist ja auch eine Menge, ne?
Ist eine ganze Menge und ich staune selber, was ich da mache. Und teilweise weiß ich auch gar nicht, was ich mache, weil das halt Traumbilder sind, die so irrational ineinander fließen und keine Logik haben. Und trotzdem muss das Stück eine Logik haben. Es muss ja einen Bogen kriegen und da muss man ganz schön Meister sein, um das zu bewältigen.
Also die Kunst besteht darin, der Fantasie freien Lauf zu lassen und sie doch zu bändigen. Gar nicht so einfach. Jetzt ist ja Ronchetti eines ihrer Konzepte, dass sie gerne die Trennung zwischen Publikum und Bühne aufheben möchte. Ist das etwas, was für Sie eigentlich eine gute Vorlage ist als Regisseur? Mitmachtheater?
Ach Gott, das haben wir ja seit 50 Jahren eigentlich immer wieder versucht, diese Rampe zu überwinden. Aber das Theater hat eigene Zeiten und eine eigene Geschichte und der Zuschauer eine andere. Und es ist eine Begegnung dieser zwei Welten und die kann man nicht vermischen. Die wird immer auseinanderklaffen. Dann baut man halt kleine Bühnchen um den Zuschauer rum, aber diese Vermischung ist undenkbar für mich. Und das will auch Ronchetti nicht. Sie hat eine ganz andere Idee gehabt, die zufällig auch die meine ist. Sie wollte eine Art konzertante Basis, über der eine Traumvision entsteht oder etwas, was die Hauptfigur, die vielleicht mit dem Publikum am meisten verbunden ist, man identifiziert sich mit ihr, über diese Hauptfigur in diesen Traum steigen. Und dadurch habe ich versucht, über das Orchester diese Vision entstehen zu lassen, habe die Bühne bis zum Dirigenten vorgezogen, sodass der Zuschauer vor einem Tunnel sitzt, der eine unterirdische Bibliothek ist und gleichzeitig auch eine Großstadtfassade und auch wiederum dann ein Tunnel mit U-Bahnen und merkwürdigen Tieren, die unter der Erde leben und Pennern, die darin Übernachtung suchen. Und so changiert dieser Raum ständig im Albtraum, dieses Girolamenti, ein sehr sinnvoller Name für diese Figur.
Sie dreht sich in ihren verrückten Kreisen und Vorstellungen. Girolamenti. Sie sind als Bühnenbildner bei Bertolt Brecht in die Schule gegangen, haben bei Ruth Berghaus gelernt. Die Bühne ist für Sie also durchaus auch eine politische Bühne. Wie wichtig ist Ihnen eine aktuelle Aussage in einer Oper und hat diese Oper für Sie eine aktuelle politische Aussage?
Also jede Oper, die geschrieben wird, hat ein Anliegen und man muss dahinter kommen, was dieses Anliegen uns heute bedeutet und wie können wir diese Probleme oder Themen nicht nur teilen, sondern vielleicht auch gemeinsam diskutieren oder lösen. Theater ist immer politisch, wenn es gut ist. Ich bin, Sie haben die Generation, Sie halten mich für jünger als ich bin. Ich habe mit Berghaus bei Brecht studiert und wir haben gemeinsam einige Stücke gemacht. Ich habe nie bei ihr gelernt. Ich glaube, wir haben immer gegenseitig gelernt, aber es ist eine Ehre, dass Sie sagen, ich lerne immer noch und so. Und in dem Fall ist die Leistungsgesellschaft sicher ein großes Faktum, aber das Schlimmere ist, dass man keine Bücher mehr liest, dass durch die digitalen Welten keine Ästhetik für Papier, für Satzspiegel, für Umschläge, für Gestaltung der Inhalte, die man liest, noch ein Sinn entwickelt wird. Kinder lernen das gar nicht mehr. Und wir gehen so fortschrittsgläubig in eine fast unsinnliche und unhaptische Welt. Wir spiegeln uns ja, wenn wir miteinander reden, in den Augen des anderen und spüren, wer wir sind. Das fällt ja alles weg, wenn man sich zwar gegenüber sitzt, aber miteinander simst oder wie es heißt. Und das sind alles kritische Punkte, die auch sehr politisch sind, weil sie natürlich ablenken von den großen Machenschaften der Regierung und man ist völlig beschäftigt, sich die neueste Technik zu entwickeln und man ist mit einem Überangebot an Ablenkung auch gewöhnt, nicht mehr Inhalte und politische Gedanken zu produzieren, wenn man in solchen Veranstaltungen und Angeboten sitzt. Und diese Überflutung einer neuen Ästhetik, die aber keine ist, ist ein Politikum. Es macht uns unmündig und blind, obwohl wir das Gefühl haben, uns ist alles erreichbar, wir können alles haben und kriegen. Und irgendeinen Fakt aus dem 20. Jahrhundert zu erfahren, gelingt in diesem Stück dem armen Girolamenti nicht. Er begegnet den verrücktesten Welten, aber erfährt nichts.
Scheitert er am Ende?
Es wird in diesem Tunnel einen Abgrund geben, ein großes Loch mit Galaxien und stürzenden Flugzeugen, verschmutzter Umwelt des Weltraums, der ja so katastrophal verschmutzt ist schon und gefährlich wird, dass er dort dann mit einem Regenschirm, der sich aufspannt, in die Tiefe springt unter Flugzeugansagen und Lärm. Also es endet dann auf einem Flugplatz sozusagen.
Also schon fiktiv. Man kann sich jetzt ausdenken, was das heißt. Geht er unter oder fliegt er?
Ja, irgendeine. Daran glaubt ja jeder oder hofft jeder, wenn er keinen Ausweg mehr weiß. halten.
Vielleicht noch etwas zu der Partitur von Lucia Ronchetti. Sie schreibt ja auch noch, und das entspricht ja auch ein bisschen dem, was Sie gesagt haben.
Habe ich gar nicht beachtet jetzt. Ich glaube, dass sie so ein Stück ja nicht schreibt, weil sie nicht unter dieser Zeit leidet. Sie sagt zwar, sie ist nicht politisch und sie ist nicht depressiv oder negativ denkend. Sie bejaht das Leben in jeder Weise. Aber darum schreibt man ja auch so was Kritisches, weil man das Leben liebt und weil man mit der Kritik hofft, dass wir aufwachen, dass wir uns wenigstens informieren lassen und mit der Information weiterarbeiten. Theater kann nicht glauben, dass es die Menschheit verändert, aber es kann sein, dass durch das Theater gehen und die Begegnung mit Theater Menschen damit etwas anfangen im Alltag. Und das sind ja nicht messbare Dinge, aber an die glaube ich.
Jetzt ist es ja in dem Stück so, dass man in einen Traum verfällt, aber in diesem Traum gibt es ja für den Zuschauer denn auch, oder kann es ein Erwachen geben? Inwiefern sind denn ästhetische Fragestellungen, die Sie ja auch verfolgen, also auch als Künstler, Sie sind ja auch ein bildender, malender Künstler, Sie stellen aus, Sie entwickeln ganze Serien für Ausstellungskonzepte. Inwiefern ist denn dieses Ästhetische auch gekoppelt an die politische oder an die aktuelle Wahrnehmung oder das Wachwerden? Es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, und das meinte ich auch mit dem Handschreiben, es ist ja ein anderer Weg, als wenn ich es mit dem Computer eintippe. Ich mache ja auch mit der Hand ganz andere Bewegungen. Ist das ein wichtiger Prozess, der für Sie auch beim Regieführen eine Rolle gespielt hat, dass Sie eben aus diesem kreativ bildenden Bereich kommen?
Also das Ästhetische wird ja immer auch sehr kritisch gesehen, aber wenn man bedenkt, dass jede formale Äußerung, die ja immer erstmal äußerlich sein muss, weil was nicht äußerlich ist, sieht man nicht, dazu geführt hat, dass man Bücher verbrannt hat, dass man entartete Kunst benannt hat, dass in meiner alten DDR-Zeit die Künstler verboten wurden und in Betriebe gesteckt wurden, in Berufe, die sie gar nicht beherrschten und sich dabei körperlich verletzten. Und das war dann noch ein Zynismus, dass man eben kein Arbeiter ist, sondern ein Künstler, und lächerlich gemacht wurde. Diese ganze ästhetische Seite ist ja außerordentlich ernst zu nehmen. Und wenn Leute Buh rufen und protestieren und sich ärgern im Theater oder sonst wo, hat das immer mit der künstlerischen Form, mit der ästhetischen Dimension zu tun, dass sie nicht bestätigt werden in dem, wie sie leben, dass sie sich plötzlich angegriffen fühlen für etwas, wo sie Schuldgefühle haben, eigentlich unterschwellig. Und darum muss Theater auch so oder jede Kunst funktionieren, dass es einen unglaublichen Widerstand provoziert auch.
Also nichts mit dem Kulinarischen, wie schon Brecht Hoeil eben angeprangert haben, sondern es muss wirklich etwas auch wachrufen, und das geht auch über das Ästhetische als solches.
Ja, hauptsächlich, würde ich sagen, weil alles andere hat ja nicht so große Wirkung. Wir sind ja dann sofort in einer ästhetischen Welt, die uns gewohnt ist, in der wir schwimmen und auch nicht mehr denken müssen. Und also ich glaube, die ästhetische Seite angreifen, sind immer die gefährlichsten.